Herzlich willkommen, ich grüße euch alle am Reformationstag. Wer hat das schon gewusst, bevor ich es gerade gesagt habe? Oh, das macht mir Mut. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Also wir sind hier auch heute mit einem Thema unterwegs, das gut zur Reformation passt, vielleicht sogar hoffentlich eine gewisse Reformation auslöst. Es geht heute um die Frage, würde Jesus in die Kirche gehen? Weltweit oder hier bei uns, würde er das tun? Was wäre, wenn er es tun würde? Was wäre, wenn der Apostel Paulus oder so jemand reingucken würde? Wie sähe es dann aus? Inspiriert hat mich das Ganze durch eine Fernsehserie aus dem Jahr 2011. Die heißt Boss Undercover. Hat das mal jemand mitgekriegt? Boss Undercover. Ja, ich habe das nicht verfolgt, muss ich sagen, aber ich habe letztes Jahr ein neues Programm für Seabase, für unseren biblischen Unterricht, vorbereitet. Und da bin ich darüber gestolpert. Boss Undercover. Also geht es darum, dass ich Chefs oder Firmenbosse getarnt als normaler Angestellter oder Hilfsarbeiter in die eigene Firma schleichen und dann da arbeiten. Was die da erlebt haben, ist zum Teil wirklich lustig, kurios und teilweise echt problematisch, weil sie zum Teil geschockt waren über das, was sie in ihrem eigenen Laden angetroffen haben. Also da war viel Licht und Schatten so nebeneinander. Und das habe ich dann als Aufhänger genommen, um Menschwerdung Jesu und so im biblischen Unterricht zu behandeln. Und das hat mich natürlich ins Fragen gebracht, Jürgen, wie wäre das in deiner Firma, ne? In deiner Gemeinde oder in deiner Kirche, freie evangelische Gemeinde im Bund. Wie wäre das, wenn das so wäre? Einen kleinen Einblick haben wir gekriegt, gerade im Einstieg in der Geschichte. Und wir wollen das heute noch ein bisschen genauer betrachten. Würde Jesus heute bei uns da sein? Wenn ja, wie wäre er da? Was hätte er zu sagen? Da ist natürlich die Frage nach dem Kriterium. Was legen wir eigentlich für ein Kriterium an? Da können wir jetzt alles Mögliche anlegen. Wenn man uns jetzt fragen würde, hätten wir die verschiedensten Antworten, weil uns die verschiedensten Dinge wichtig sind. Und da ist die Frage, was ist eigentlich die Zielsetzung von Jesus? Was ist sein Kriterium? Und das nennt er sehr grundsätzlich am Anfang vom Matthäusevangelium, Kapitel 18, die Verse 19 und 20. Dort heißt es, aber auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Also Jesus nennt hier ganz klar, wann er da ist, was die Voraussetzung ist. Er sagt hier, es ist wichtig, dass wir in seinem Namen zusammen sind. So, was heißt das jetzt in seinem Namen? Also biblisch gesehen bedeutet das letztlich, dass man im Namen von jemandem nicht nur zusammenkommt, sondern handelt. Im Namen anstelle von jemandem reden kann. Es geht hier letztlich um eine gewisse Stellvertretung. Das haben wir an ganz vielen Stellen ja auch in unserem Leben. Meine Eltern sind jetzt in die Jahre gekommen und haben uns Kindern die Vollmacht erteilt, dass wir im Zweifel für sie an ihrer Stelle reden dürfen und handeln dürfen. Und darum geht's, dass wir in ihrem Namen eben da sind, wenn es sein muss. Und das setzt natürlich voraus, dass sie uns zutrauen und vertrauen, dass wir keinen anderen eigenen Interessen vertreten. Und genau darum geht es auch hier. Also die Frage ist, könnte sich Jesus mit unserer inneren Haltung, mit dem, was wir wollen, mit unseren Zielsetzungen identifizieren? Würde er sagen, das ist meins, was hier läuft. Dann sagt er, dann bin ich mitten unter euch, wenn zwei oder drei zusammen sind. Und wenn die übereinkommen, etwas zu bitten, dann wird es werden. Denn sie wollen ja da nur, was ich auch will. Und das ist nur zu logisch, dass er dann hört und er hört. Darum geht es uns. Es geht also um das Zusammensein an seiner Stelle für ihn. Und darin hängt natürlich auch die Vollmacht für das, was wir tun, für unsere Gebete oder für unser Handeln. Das haben wir zum Beispiel dann im 2. Korintherbrief, da bringt der Apostel Paulus das sehr, sehr gut auf den Punkt. Er sagt hier, uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Also Paulus sagt, der Herr sandte uns, damit wir an seiner Stelle seine Botschaft verbreiten und die Leute an seiner Stelle in seinem Namen aufrufen, lass dich mit Gott versöhnen. In manchen Übersetzungen ist hier auch tatsächlich das Wort Stellvertretung drin. So versteht Paulus seinen Auftrag. Die Jünger Jesu verstanden den auch so, denn sie wurden von Jesus gesandt. Also es geht also letztlich darum, dass wenn jemand der Gemeinde begegnet, einer Gruppe der Gemeinde begegnet oder Menschen aus der Gemeinde, geht es darum, dass er im Idealfall Christus selbst begegnet, weil er jemanden oder eine Gemeinde vor sich hat, die vollkommen eins mit Jesus, seinen Sichtweisen, seinen Zielvorstellungen und seinem Auftrag ist. Darum geht's. Dann sagt er, ich fühle mich willkommen. Dann bin ich in eurer Mitte. Und hier spielt rein, was wir jetzt am letzten Sonntag über Gottesdienst gehört haben, ne? Alltagsgottesdienst, das ist dann auch eins. Und wir haben ja gesehen, dass Gott im Alten Testament zum Teil gar nicht anwesend war am Gottesdienst und die einfach ihr Programm abgespult haben, weil sie nicht auf der Linie waren mit ihm. Und das steht nicht nur am Sonntag zur Debatte im Gottesdienst, sondern eben auch im Alltag. Also wir müssen ja das Thema vom letzten Mal und heute so in Ergänzung sehen. Wer das letzte Thema nicht gehört hat, einfach nachhören, YouTube oder unsere Podcasts. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das aufeinander aufbaut. Würde Jesus in die Kirche gehen? Wann ist er anwesend? Wenn wir in seinem Namen zusammen sind. Und das Ganze hat natürlich mit seinem Auftrag zu tun. Paulus erwähnt ihn hier, er hat uns gesandt, aber Jesus hat den sehr grundsätzlich und global an seine Jünger gegeben, hier in Matthäus 28. Dort sagt er, oder dort heißt es, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und das sagt Jesus, nachdem er auferstanden ist. In den Versen vorher wird deutlich, dass die Jünger echt nicht wussten, was sie jetzt machen. Sie begegnet dem Auferstandenen. Die waren vollkommen ergriffen. Sie sehen den Allmächtigen, den Auferstandenen. Und er sagt jetzt hier auch noch, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das musste er ihnen nicht erklären, denn er stand vor ihnen als der, der den Tod überwunden hat. Und dann gibt er den Auftrag. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern, Jüngerinnen auch, tauft sie im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Also er gibt eine gewaltige Zusage, er sagt, ich, der Allmächtige, bin immer bei dir, permanent bei euch. Aber was ist die Voraussetzung dafür? Erkennt ihr die aus dem Textzusammenhang? Die Voraussetzung ist die Sendung, ist der Auftrag, ist, dass wir seine Zielsetzung teilen. Und da ist manchmal so das Problem. Wir haben gern die Vollmacht, aber der Auftrag ist so ein Problem. Also wir hätten gern Macht, Vollmacht ohne Auftrag, ohne Sendung, und die gibt es eben so nicht. Wenn wir aber im Namen Jesu zusammenkommen, gehört das auch mit dazu. Und dann sagt er, bin ich direkt anwesend. Es ist also sehr wichtig, dass wir uns fragen, würde Jesus in die Kirche gehen, in unsere Gemeinde, weil er das eigentlich will? Stellt euch vor, er wäre anwesend. Dann feiern wir Gottesdienst. In seinem Namen zusammen. Jetzt ist das mit den Zielsetzungen so eine Geschichte. Da ist dann auch die Frage, ja, wie versteht man das jetzt oder wie definiert man das? Und das möchte ich deswegen ein bisschen genauer mit euch angucken, die Zielsetzung oder die Zielsetzungen. Wir haben gerade den Auftrag gesehen. Das ist eine Hauptanweisung, da heißt es, macht Jünger. Also die Jünger Jesu sollen andere zu Jüngern machen. Und die ist recht genau definiert mit drei Unterschritten. Der heißt hin, hier heißt also geht hin. Das bedeutet letztlich, bringt den Leuten meine Botschaft. Der zweite Schritt lautet, tauft sie im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Merkt ihr, im Namen. Da geht es auch wieder darum, dass wir in seinem Namen an seiner Stelle handeln und taufen. Und das dritte ist dann, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Damit ihr im Idealfall wieder selber in der Lage seid, andere zu Jüngern zu machen. Sind wir im Namen Jesu zusammen? Sind wir im Namen Jesu unterwegs? Ist seins deins? Seine Vorstellung, seine Zielsetzung, seine Wahrnehmung, letztlich seine Gebote. Das ist die Frage. Gute Frage heute am Reformationstag. Ist Jesus heute anwesend? Das ist die Frage. Und jetzt war das unheimlich viel Anweisung und. Das kann am Sonntagmorgen ja schon denken, ich weiß auch nicht, also irgendwie. Ne? Lass uns mal die andere Seite sehen. Wie viele Menschen kennst du, denen du Vollmacht geben würdest über dich? Wie vielen Menschen würdest du zugestehen, dass sie an deiner Stelle handeln, für dich reden oder für dich entscheiden? Wie viele fallen dir da ein? Also ich habe mir die Frage auch gestellt in der Vorbereitung und ich muss sagen, außer meiner Frau ist mir niemand eingefallen. Also die Masse an Menschen kommt einem da meistens nicht in den Sinn. Vielleicht gibt es bei euch noch ein, zwei mehr oder so, aber also das ist ein ziemlich überschaubarer Kreis. Und jetzt stellt ihr vor, Gott selbst, Jesus, der Allmächtige, gesteht dir zu, an seiner Stelle zu handeln und zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Sag mal jemand draußen, ich bin der Stellvertreter Gottes oder Stellvertreter Christi. Ne? Muss mal jemand sagen, der wird wahrscheinlich. Ja, genau, das genau, gibt auch konfessionelle Konkurrenzen, das stimmt. Aber da hast du einen richtigen Punkt erkannt. Ne? Laut Bibel ist der Stellvertreter Christi der Geist Gottes, der die Menschen zu seinen Jüngern macht, dass sie an seiner Stelle handeln. Also das ist völlig verrückt, ja? Das wird man niemand sagen, aber genau darum geht es. Wir sind gesandt anstelle von Jesus. Jesus hätte gern, dass wenn jemand dir begegnet, dass er ihm begegnet. Und das gestehst du ganz, ganz wenigen Leuten ein. Gott ist bereit, es dir zuzugestehen. Also da bin ich in der Vorbereitung mal da gesessen und habe gedacht, das kannst du keinem erklären, ne? Man predigt, also bereitet ja nicht nur Predigt vor, sondern überlegt auch, wie kannst du das eigentlich erklären, dass die nicht denken, der hat sie nicht mehr alle da vorne. Ne? Also hier ist es wirklich schwer zu erklären, aber darum geht's. Also geh mal die Woche in dich im Gebet und klär das mal mit ihm, Stellvertreter Jesu. Und natürlich, je mehr Leute an der Stelle zusammenkommen, je stärker ist das. Je stärker ist seine Präsenz. Er sagt, wenn zwei oder drei zusammen sind, bin ich unter ihnen. Aber wenn es noch mehr sind, hat die Gemeinde eine unheimliche Kraft. Aber es entscheidet sich daran, dass wir in seinem Namen zusammen sind. In seinem Namen. Das ist natürlich nicht so leicht. Ich habe an der Stelle immer wieder Gespräche gehabt mit Menschen, die dann sagen, ja, seine Gebote, seine Zielsetzung, seine Geschichte, wo bin ich da? Was ist mit mir? Ist eine gute Frage. Und da ist die Grundsatzfrage, was ist der primäre Auftrag Jesu? Warum ist er primär in unsere Welt gekommen? Zur Erfüllung unserer individuellen Bedürfnisse oder zur Rettung der Menschheit? Das ist die Grundsatzfrage. Wenn du die falsch beantwortest, wird dir Gott nicht gerecht werden können, wird dir Jesus nicht gerecht werden, wird deinen Bedürfnissen keine Gemeinde, kein Leiter, kein Pastor, niemand gerecht werden können, weil du dann auf einer komplett anderen Spur bist und dich dann fragen musst, wie ist das in meinem Namen zusammen und handeln? Das ist die Grundsatzfrage. Und da möchte ich jetzt auch nicht rumphilosophieren, sondern uns einfach nur einen Text angucken, exemplarisch. Gibt es viele, die das zum Ausdruck bringen, hier aus dem Markus-Evangelium. Dort heißt es, am Abend nach dem Sonnenuntergang brachten die Leute alle Kranken und allen Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt hatte sich vor dem Haus versammelt. Es geht um Kapernaum. Die haben gemerkt, Jesus ist da, und dann war was los. Klasse, ne? Stell dir mal vor, es wäre bei uns so. Ja, das wäre mal eine andere Geschichte. Die kamen und kamen und kamen. Da wird beschrieben, er hat viele geheilt und gesund gemacht. Und dann geht es weiter, Vers 35. Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Simon und seine Gefährten zogen ihm nach und fanden ihn. Alle suchen dich, sagten sie. Hallo, hier gibt's was zu tun. Da sind Tausende von Leuten, die haben Bedürfnisse. Du musst zurückkehren. Jesus antwortete, wir wollen jetzt weitergehen in die umliegenden Dörfer. Ich muss auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen. Was ist der primäre Auftrag Jesu? Das ist die Frage. Und ich meine, er wird hier beantwortet. Im Markus-Evangelium können wir immer wieder beobachten, dass Jesus Leuten sogar gesagt hat, pass mal auf, erzähl von dem Wunder niemand, behalte es für dich. Weil er hatte permanentes Problem, in die Rolle vom Wunderheiler gedrängt zu werden. Aber das war nie seine Zielsetzung. Seine Zielsetzung war, ich bringe die gute Nachricht, die Botschaft vom Reich, ich bringe die Rettung. Dazu gehört alles Mögliche dazu, was ich getan habe, aber das ist nicht mein primärer Auftrag. Und er lässt hier Kranke, Leute mit berechtigten Bedürfnissen zurück, weil er sagt, ich muss auch noch an anderen Stellen verkündigen. Das wird auch noch deutlich im Lukas-Evangelium und auch vielen anderen Stellen, da heißt es, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und jetzt überprüf diese zwei Aussagen mal mit den Dingen, die du für den Auftrag Jesu hältst, wo du meinst, das müsste doch eigentlich seine Sache sein. Prüf mal, ob das übereinstimmt. Denn darum geht's, wenn es heißt, wenn wir zusammen sind in seinem Namen. Gibt es da eine Diskrepanz vielleicht? Brauchen wir an der Stelle eine Reformation, damit die Gemeinde Jesu tatsächlich wieder Gemeinde Jesu ist? Das ist die Frage. Und hier geht Jesus unheimlich weit. Und Gott, ne? Also er erwähnt es immer wieder. Hier heißt es, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Das sagt Jesus. Und er sagt, ihr seid meine Freunde. Also er sagt, ich habe dir alles an Liebe gegeben, was ich kann, um dir die Rettung anzubieten. Er sagt, mehr kann ich nicht geben, mehr geht nicht. Das ist völlig unmöglich. Im Korintherbrief, dort heißt es, denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen. In der Luther-Übersetzung steht dort, ihr seid teuer erkauft. Gott hat alles gegeben, was er kann. Er hat seinen Sohn gegeben. Mehr kann er nicht geben. Also versteht ihr, Gott ist ans Maximum gegangen. Der Allmächtige sagt, mehr kann ich nicht. Ich meine, was hätte er noch mehr machen sollen? Und wenn du jetzt der Meinung bist, das ist nicht genug, also das trifft meine Bedürfnisse nicht. Dann stimmt etwas grundsätzlich nicht. Denn dann sagt Gott, ich kann nicht mehr geben. Und du meinst, eigentlich müsstest du es. Merkt ihr, das ist dein Problem. Und dann hakt es enorm in der Beziehung mit Gott und Jesus. Und es wird zwischen deiner Beziehung und der Gemeinde ziemlich haken, wenn die Gemeinde die Zielsetzung Jesu verfolgen will. Dann wird nichts und niemand in der Gemeinde Jesu deinen Bedürfnissen gerecht werden können. Und der Grund ist, dass du seine Bedürfnisse, seine Zielsetzung anders definierst als er selbst. Und das ist dann eine ziemliche Problematik. Ich habe das schon oft erlebt, jetzt im Laufe vom Dienst, oder Gespräch und wieder Gespräch, und da war ein Hunger, ein Anspruch, ich war Macht, ich konnte dem nicht gerecht werden. Gemeindeleitung, älteste Leitung, es ging nicht. Und ich sage, was machen wir denn falsch? Das Problem war, dass der Auftrag Jesu, was Gemeinde eigentlich tun und sein soll, völlig verschieden verstanden wurde. Das war das Problem. Wir haben uns Jahre im Kreis gedreht. Es ist die Frage, wie wirkt sich Gottes Liebe in erster Linie aus? Das ist die Frage. Und Jesus ist aber bereit, ja noch weiter zu gehen. Das haben wir in Matthäus, ne? Er sagt hier, wer auch immer um meinetwillen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter oder Kinder oder Felder zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und dazu das ewige Leben. Also stell dir mal vor, er hat sowieso alles gegeben. Und jetzt sagt er, du kriegst sogar noch eine Belohnung, wenn du dich auf meine Spur einlässt. Was soll er mehr machen? Das ist die Frage. Nichts. Aber warum reicht dir das dann nicht? Hier müsstest du vielleicht neu ins Gespräch kommen mit unserem Herrn. Neu überlegen, wie versteht er Liebe? Wie verstehe ich das? Das wird ja oft erklärt und auch definiert. Ganz bekannter Vers, Johannes 3, Vers 16. Da steht, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Wie hat er geliebt? Wie wirkt sich seine Liebe aus? Was ist seine Zielsetzung? Was ist sein Bedürfnis? Zu retten. Und er meint, dafür habe ich alles gegeben. Ich, der Allmächtige, ging ans Maximum und darüber hinaus mehr kann ich nicht. Und wenn du jetzt meinst, das reicht mir nicht, steht eine gewisse Problematik im Raum. Und es ist die Frage, wer muss sich nach wem ausrichten? Geht es darum, dass wir selber Gott sind, wie die ersten Menschen? Oder ist er derjenige, der Herr ist? Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Ist Jesus anwesend? Das ist die Frage. Reformationstag. Jesus hat für dich seine Welt verlassen, Mensch geworden, hat sich kreuzigen lassen, hat alles aufgegeben, Herkunft, Identität, Werte, Stolz, alles. Bietet dir sogar eine Belohnung an. Wenn das nicht genug ist, bist du nicht zu retten. Das ist die Botschaft. Und dann wird dir niemand gerecht werden können. Müsst ihr euch mal vorstellen, das kommt in der Bibel nicht so oft vor, dass der Allmächtige sagt, mehr kann ich nicht. Also das müsst ihr euch mal wirklich auf der Zunge vergehen lassen. Gott sagt, mehr kann ich nicht leisten. Ich habe alles gegeben, was ich geben kann. Das finde ich eine absolut starke und zum Teil schon wieder fast unvorstellbare Aussage. Und so entsteht dann die Gemeinde. Und da braucht es dann vielleicht diese Transformation wieder. Das hat man letztes Mal gehabt, diese innere Veränderung in uns. Möchte ich jetzt nicht nochmal alles erklären, nur den Vers lesen. Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und ihr wisst in jedem Fall, was gut und Gott wohlgefällig und vollkommen ist. Innere Veränderung. Reformation, Transformation. Erlaubst du ihm, deine Persönlichkeit, dein Inneres, deine Bedürfnisse, deine Wünsche auf seine Spur auszurichten. Da wirst du nicht zu kurz kommen. Er hat gesagt, du bekommst es 100-fach erstattet. Aber die Bedingung ist, dass wir uns selbst loswerden. So wie er sich vollkommen aufgeopfert hat. Reformation. Und so entsteht dann Gemeinde und so gehört man dann zur Gemeinde Jesu. Die Zugehörigkeit, nächster Gedanke, die Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu. Und das wird auch an vielen Stellen gesagt, auch von Jesus selbst wieder. Er sagt hier zunächst mal, aber allen, die ihn aufnehmen, so heißt es im Johannesevangelium, damit ist Jesus gemeint, und ihm Glauben schenken, verliert er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Kinder Gottes. Es geht darum, dass wir durch eine neue Geburt, die nicht von dieser Welt ist, Söhne und Töchter Gottes werden. Und so fügt sich dann die Gemeinde zusammen, als sein Leib, als seine Familie. Es gibt bei uns ja in unserer Welt eigentlich nur drei Arten, zu einer Familie zu gehören. Man wird hineingeboren, man heiratet hinein oder man wird adoptiert. Drei Möglichkeiten. Hier gibt es offenbar nur die eine, man wird hineingeboren. Aber nicht durch eine menschliche Geburt, sondern dadurch, dass wir innerlich neu werden und eins werden mit ihm. Sohn und Tochter Gottes. Ist auch wieder so ein Ding, ne? Jemand zu sagen, ich bin Stellvertreter Jesu, ist schon schwierig. Jetzt zu jemandem sagen, ich bin Sohn oder Tochter Gottes, also Gottes Sohn oder Gottes Tochter, ist auch eine gewisse Problematik, ne? Muss man auch gut erklären, sonst geht es vielleicht nach hinten los. Der Gesprächspartner denkt, also der ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wie sagt man heute, besonders. Ja, aber darum geht's. Hineingeboren in die Gemeinde. Man kann sich also nicht in die Gemeinde hinein sozialisieren. Das geht nicht. Man kann auch nicht in dem Sinn hineingeboren werden, wenn man als Kind schon mit dabei ist. Bei unserem Sohn ist das so der Fall. Es funktioniert nicht. Du musst hineingeboren werden durch den Geist, durch eine neue Persönlichkeit, die dir Jesus gibt. Dadurch, dass du eins wirst mit ihm. Dann gilt ganz normal, ganz automatisch, wenn zwei oder drei von euch zusammen sind, seid ihr in seinem Namen zusammen, denn er hat euch zusammengestellt und so ist er in eurer Mitte. Zugehörigkeit zur Gemeinde. Und so ist dann die Gemeinde auch tatsächlich entstanden, ne? Es wird dann beschrieben, 1. Korintherbrief, dort verwendet Paulus ein Bild vom menschlichen Körper. Und er sagt hier, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden, haben von derselben Quelle demselben Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Also es geht gar nicht um die Frage, würde Jesus in unsere Gemeinde und Kirche kommen? Sondern es ist die Frage, darf er in dich kommen? Und dich neu machen. Dass er nicht mehr um alte Dinge, alte Probleme, alte Verletzungen kreist. Nicht immer die gleiche Schallplatte wiederkommt. Dass du eins bist mit ihm, dich freuen kannst an den anderen und alle gemeinsam diese eine Zielsetzung verfolgen. Den Auftrag Jesu. Es ist auch nicht die Frage, wir fragen uns ja oft, habe ich den Heiligen Geist? Die Frage ist, hat er dich? Und so wird die Gemeinde automatisch zur Gemeinde Jesu, zu einem Leib, wo er der Kopf ist, weil sie aus Menschen besteht, die ihm gehören. In Petrus heißt es, lasst euch einbauen als lebendige Steine. Jetzt sitzt du vielleicht bei uns im Livestream oder sitzt hier und denkst, also, dann gehöre ich ja gar nicht dazu. Zunächst mal sehr gut, wenn du das merkst, dass es da noch mehr gibt. Gleichzeitig trotzdem herzlich willkommen. Wie sonst willst du jemals dazugehören und verstehen, um was es bei Gemeinde geht? Wir sind heute gewohnt, dass wir unsere Zustimmung leisten mit einer Unterschrift, unserem Zettel und dann gehören wir dazu. In der Gemeinde Jesu bedeutet das zunächst absolut gar nichts. Die Zugehörigkeit entscheidet sich nicht in dieser Welt, sondern im Himmel. Jesus selbst sagt in Johannes 3, wer nicht neu geboren wird, wird Gottes neue Welt nicht zu sehen bekommen. Und in der Gemeinde kommen die Menschen zusammen, die zu dieser neuen Welt gehören oder gehören wollen. Ich war lange auch im Gottesdienst und an vielen Stellen und habe gemerkt, ja, interessant, aber ich war noch nicht so ganz dran. Ne? Wenn du jetzt das Gefühl hast, das ist bei dir so, freut mich sehr, dass du dieses Gefühl hast. Unterdrück es nicht, sondern klär das weiter mit Jesus. Wie ist das mit dir, seinem Reich, seiner Gemeinde? Würde Jesus in die Gemeinde gehen? In die Kirche gehen? Das ist die Frage. Wir haben gesagt, das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, bin ich bereit, die Entscheidung zu treffen, dass er aus mir macht, was er will? Dass ich seine Bedürfnisse, seine Zielsetzungen teile, seine Sichtweisen, seine Empfindungen. Erlaube ich ihm, jede Korrektur und Veränderung in mir vorzunehmen, die notwendig ist. Bin ich bereit, mich ihm als Opfer auszuliefern, so wie sich Jesus vollkommen für mich gegeben hat? Dann haben wir Gemeinde. Also würde Jesus in die Kirche gehen? Die Frage ist, darf er in dich gehen? Nimm das mal mit und bewege es ernst. Wenn du Fragen hast, wir sind da. Herzlich willkommen in der Gemeinde Jesu. Lass uns aufstehen, wir wollen noch mal anbeten, das Lied singen, komm heute zum Vater, heute am Reformationstag, trau dich und tu den Schritt. Sing das Lied einfach, ernst mit, der Herr hört. Ich bete zu Beginn. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du in unsere Welt gekommen bist. Ich verstehe vieles nicht. Aber ich danke dir, dass du es getan hast. Herr, danke, dass ich sagen kann, ich gehöre zu einer Gemeinde und damit zu einer Gemeinschaft, die ihren Ursprung nicht in dieser Welt hat, Herr. Und dass ich zu einer Gemeinschaft gehöre, die noch bestehen wird, wenn es diese Welt nicht mehr gibt. Weil deine Gemeinde ewig ist, so wie du. Vater, sei du unter uns und hilf und gib jedem Einzelnen von uns den Mut, dich ungehindert wirken zu lassen. Herr, führe uns gerade heute im Reformationstag, dass wir wirklich sagen können, wir sind deine Gemeinde, Gemeinde Jesu.